Was ist los mit dem Rechtsstaat, wenn in Deutschland vor Gericht behauptet wird vom Richter, dass doch Behörden viel mehr Ahnung von Medizin haben als Mediziner und Naturwissenschaftler selbst? Was ist los, wenn es da besonders schwerwiegende Nebenwirkungen einiger Impfchargen gibt? Wir reden mit dem Rechtsanwalt Tobias Ulbrich. Er vertritt mit seiner Kanzlei aus Düsseldorf mehrere tausend Impfgeschädigte. Es wird sehr, sehr spannend. Bleiben Sie dran.
Gespräch.
Herzlich willkommen, lieber Herr Ulbrich, bei Apolut im Gespräch.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich hatte Sie eben gerade schon vorgestellt. Sie sind mit Ihrer Rechtsanwaltskanzlei tätig in Düsseldorf. Was war denn für Sie der Einstieg in das Thema Corona und alle angrenzenden Themen? Also wann tauchte das bei Ihnen das erste Mal auf in der Kanzlei?
Also als juristisches Thema kam das zuerst auf, als wir sehr, sehr viele hatten, die aus ihrem Urlaub zurückkamen und dann auf einmal in Absonderung mussten und dann nicht arbeiten konnten. So, und da haben wir gemerkt, es geht vielen so. Sie werden zunächst nach dem Urlaub dann 5 Tage hier in Nordrhein-Westfalen, in anderen Ländern dann 10 Tage und manchmal sogar 14 Tage in Absonderung geschickt. Und das kam mir insofern rechtlich auch merkwürdig vor. Also habe ich mich des Themas angenommen für diese Absonderung, die ich als einen Akt der Freiheitsentziehung sehe, die auch nicht gerechtfertigt ist, entsprechend da zu klagen. Das war der Einstieg letztendlich, sich mit dem Thema und den Inhalten zu befassen.
Wie war das Ergebnis der Klagen? Also wie hat sich das vor Gericht, wie ist das ausgegangen?
Also es gibt eine positive Klage, es gibt 2 Vergleiche und ansonsten nur klageabweisende Urteile. Wir waren immer bei den Staatshaftungskammern unterwegs und die Staatshaftungskammern haben eben alles gemacht, um auf gar keinen Fall gewinnen zu können. Also wir haben normalerweise früher eben als Jurist gelernt, dass wenn man in seine Bewegungsrichtung in alle 4 Himmelsrichtungen eingeschränkt bekommt, also auf einen bestimmten Umkreis eben eingeschränkt ist und nicht mehr frei seiner Willensbetätigung folgend dahin gehen kann, wo man hin will, dass das dann eben eine Freiheitsentziehung ist. Das Gegenstück dazu ist eine Freiheitsbeschränkung. Das ist der typische Platzverweis. Also wenn der Polizist sagt, hierhin darfst du nicht, aber überall woanders hin kannst du gehen. Ja, das ist die Freiheitsbeschränkung. Und was haben die Gerichte daraus gemacht? Sie haben aus der Freiheitsentziehung, nämlich der Verpflichtung, sich in der häuslichen Wohnung unter Androhung von erheblichen Strafen, nämlich bis zu 25.000 Euro Bußgeld, gegebenenfalls auch Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung, dazu genötigt, in den 4 Wänden zu bleiben. Und das haben wir eben als Freiheitsentziehung angesehen und nicht als Freiheitsbeschränkung. Die Gerichte haben es als Freiheitsbeschränkung umgedeutet, sodass das alles nicht so schlimm war und deshalb eben auch dafür keine Entschädigung zu zahlen war.
Das klingt jetzt für mich, als ob jetzt hier grundlegende Rechtsprinzipien außer Kraft gesetzt wurden. Auch schon an dieser Stelle.
Ja, schon an dieser Stelle ist das sehr, sehr fragwürdig. Das ging aber mit ganz vielen anderen Rechtsbegriffen eben auch. Das kann man ja dann eben entsprechend weiterspinnen. Sollte das eben zutreffend sein, dann ist es ja auch nicht so schlimm, sage ich mal, wenn der Zuhälter halt Frauen gegen ihren Willen festhält, die Pässe wegnimmt. Das ist ja dann auch keine Freiheitsentziehung mehr und Freiheitsberaubung mehr, sondern das ist dann auch nur eine Freiheitsbeschränkung. Also wenn man das einmal mal zu Ende denkt, war das eben schon eine Angelegenheit, die wirklich sehr schräg war.
Das interessiert mich jetzt aber schon, haben Sie so etwas schon mal vorher erlebt, also vor dieser Corona-Zeit, dass Sie sagen, hier werden Rechtsgrundlagen vollkommen außer Kraft gesetzt? Es geht ja also um den Rechtsstaat, also um das rechtsstaatliche Prinzip, was ja die Grundlage einer jeden Demokratie ist. Ist das so schon mal in dieser Form passiert? Also Sie reden ja von einem Grundrecht, was hier vollkommen außer Kraft gesetzt wird.
Also ich habe es vorher noch nie erlebt. Ich hatte auch sonst vorher nicht mit Staatshaftungskammern zu tun. Denn typischerweise sind die Klagen, die wir bis dahin geführt haben, ich war ja viel im Transportrecht unterwegs vorher und danach haben wir dann als erstes im Verbraucherschutz diese Abgasverfahren vor allem gegen Volkswagen geführt. Ich war einer der Klägeranwälte in der ersten Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG, die ja dann auch erfolgreich geführt worden ist. Insgesamt wurden über 265.000 Menschen entsprechend entschädigt im Anschluss daran. Und da gab es eigentlich diese Vorkommnisse nicht. Da hat man sich ganz strikt an Tatbestandsmerkmale gehalten und das, was man in der Juristerei gelernt hat. Also das ist so wie Mathematik, da freut man sich nämlich auch als Jurist drüber. Tatbestandsmerkmale sind Tatbestandsmerkmale, die prüft man sauber durch und dann kommt man zu einem Ergebnis. Das, was man aber nicht tut, ist eben Tatbestandsmerkmale in etwas anderes umdeuten, damit das Ergebnis passt. Ja, und das habe ich zum ersten Mal halt in diesen Staatshaftungsklagen erlebt.
Ja, Sie sind jetzt ja in den neuen Medien aufgefallen, auch durch Ihren Blog, würde ich jetzt sagen. Also Sie sind bei Twitter sehr aktiv, jetzt X, und haben immer neue Nachrichten zum Thema Corona-Impfung gepostet. Und Ihre Anwaltskanzlei ist jetzt da sehr aktiv geworden. Und Sie haben einige 1000 Mandanten, glaube ich, die sich jetzt mit Ihrer Hilfe versuchen, ein wenig Gerechtigkeit wieder vor Gericht zurückzuholen. Wie sieht das denn da aus? Also worum geht es im Wesentlichen und was sind die Erfolgsaussichten, könnte man fast mal fragen. Also Sie haben ja vielleicht schon die ersten Gerichtsverfahren erlebt. Wie wird da vorgegangen?
Also wir haben 6.000 Menschen oder ein bisschen mehr sogar, die sich bei uns in der Zwischenzeit gemeldet haben, die angegeben haben, eben durch die Impfung infolgedessen eben gesundheitliche Schäden und Einschränkungen erlebt zu haben. Nicht alle Fälle sind durchaus geeignet, eben daraus eben Klageverfahren zu machen. Das gucken wir uns sorgfältig an. Daraus wurden dann im Ergebnis 2.500 Mandate. Diese teilen sich auch auf eigentlich in zwei große Hauptsegmente, nämlich diejenigen, die sich bei den Versorgungsämtern der Länder gemeldet haben, dort ihren Impfschaden gemeldet haben und bei den Versorgungsämtern um Anerkennung als Impfschaden ringen, um dann eben eine monatliche Rente zu erhalten, aber auch die Krankenkosten, vor allem eben die ärztlichen Behandlung bezahlt zu bekommen. Dann haben wir den anderen großen Block, das sind die Zivilklagen, die richten sich auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, im Kern gegen die Hersteller der Vakzine, BioNTech, Moderna und entsprechend AstraZeneca und Johnson & Johnson, aber auch neuerdings gegen die jeweiligen Bundesländer, denn die Oberlandesgerichte haben ja gesagt, die verimpfenden Ärzte dürfe man nicht zu Felde ziehen, weil diese hoheitlich gehandelt hätten im Rahmen der Daseinsvorsorge, sodass hier staatshaftungsrechtlich eben das jeweilige Bundesland, das die Daseinsvorsorge eben für die Impfungen eingerichtet hat, der entsprechend passiv legitimierte Gegner sei. So, und das sind im Grunde genommen die Verfahren, die wir derzeit führen. Von den zivilrechtlichen Verfahren ist das bunt gemischt. Die Öffentlichkeit bekommt immer nur die klageabweisenden Urteile mit. Und das, was positiv läuft, wird eher nicht kolportiert. Wir haben beispielsweise zwei Entscheidungen der Oberlandesgerichte Dresden und des Oberlandesgerichtes Bamberg mit einem Teilurteil. Das geht um den Auskunftsanspruch nach 84a. Ein solches Urteil haben wir auch erstritten vor dem Landgericht in Ravensburg. Da ging auch ein Teilurteil und wir haben etwa 50, 60 Beweisbeschlüsse in den verschiedenen Verfahren, wo die Gerichte auch tatsächlich reingucken wollen. Ja, was ist denn tatsächlich geschehen? Besteht da eine Kausalität? Wer trägt die Beweislast? Sind die Schäden so wie beschrieben tatsächlich vorhanden? Schadensinhalt, Schadensumfang, Beweisaufnahmen, Sachverständigengutachten. So, das heißt also, das, was wir in der Öffentlichkeit sehen, nämlich diese klageabweisenden Urteile, die gibt es auch, aber sie machen nur etwa aus meiner Sicht die Hälfte der Verfahren aus und sind deshalb nach außen hin prägend, aber tatsächlich nicht das, was ich als Anwalt erlebe.
Jetzt ist die Frage, was ist denn 84a? Das müssen Sie jetzt mal dem Fußgänger mitteilen, weil der hat ja keine Ahnung von.
Wir sprechen um Juristerei. Es geht um Ansprüche nach dem Arzneimittelgesetz. So, und der Geschädigte, der kann ja typischerweise nicht wissen, was der Arzneimittelhersteller so alles macht in seiner Produktion, welche Mängel der Entwicklung und Herstellung es möglicherweise geben kann, was es alles sonst noch für Fragestellen rund um das Vakzin geben kann, was eben für seine Haftung von Relevanz sein kann. So, und da ist eben dem Geschädigten erlaubt, Auskunft zu verlangen und Auskunft erteilt zu bekommen durch den jeweiligen Hersteller des Vakzins. So, und das ist letztendlich etwas, was immer schon existiert hat, aber dann eben infolge des Contergan-Skandals auch nochmal ganz klar gemacht worden ist, dass es hier immer eine sekundäre Darlegungsobliegenheit, so sagt es der Jurist, besteht bei demjenigen, der eben Kenntnis hat, wenn der andere eben keine hat. So, und das wäre ohnehin der Fall, auch ohne diese Norm hätte der Hersteller diese Auskunft zu erteilen. Aber der Gesetzgeber hat es nochmal für alle klar gemacht, auch für die Gerichte, darauf bitte zu achten, dass hier eine sekundäre Darlegungsobliegenheit des Impfherstellers besteht. Und die Konsequenz daraus, wenn der Hersteller dem nicht nachkommt, ist, dass der Vortrag, den der Geschädigte leistet, nach der Zivilprozessordnung dann als Zugeständen angesehen wird, also dann zum unstreitigen Sachverhalt wird. Und das erleichtert dann natürlich auch für die Geschädigten die Rechtsfindung.
Das heißt, dass sie nicht über die eventuellen Schäden der Impfung aufgeklärt wurden?
Nein, es geht eben letztendlich darum, wenn ich jetzt beispielsweise Fragen stelle, ist denn tatsächlich eine Furinspaltstelle im Spike-Protein des Impfspikes vorhanden? Ja. Ist denn eine Neuropilin-Schnittstelle vorhanden? Ist denn jenes oder ist denn dieses vorhanden? Und welche Schäden sind denn konkret zu dieser Chargennummer festgestellt worden? Also wir haben einen Fragenkatalog, der ist ganz bestimmt 30 Fragen zur Auskunft, die da gestellt werden. Und wenn sich der entsprechende Hersteller dazu nicht verhält, wir stellen ja diese Fragen im Rahmen des Auskunftsanspruchs nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil das Tatbestandsmerkmal beispielsweise im Arzneimittelhaftungsrecht auch unter anderem heißt, dass der Geschädigte das negative sogenannte Nutzen-Risiko-Verhältnis darlegen und beweisen muss. So, und wie soll er das denn wissen? Der liest keine wissenschaftlichen Aufsätze, der hat keine Kenntnis davon, er kann das nur abstrakt und generell erstmal über die Auskunft beim Hersteller erfragen, denn der Hersteller ist ja pharmakovigilanzpflichtig. Das ist auch entsprechend im Arzneimittelgesetz in § 63b geregelt und muss dann entsprechend sogenannte Periodical Safety Update Reports fertigen und diese dann auch den Behörden einreichen und auswerten. Das geht dann auch weiter in Bezug auf Chargen, Auswertung etc. Der Hersteller weiß also sehr, sehr viel mehr, als er hier in den Verfahren preisgibt. Und da können die Gerichte eben ohne weiteres hineingrätschen und sagen, ja, in diesem Bereich hätten wir gerne die erweiterte Auskunft des Herstellers. Erteilt der Hersteller eben die Auskunft nicht, gilt das als zugestanden, was der Geschädigte behauptet hat.
Ah, das ist oh, gut. Das heißt, also sie haben so eine Art Beweislastumkehr dann dadurch
erreicht. Dann kommt zur Beweislastumkehr, genau so ist es, ja.
Okay, jetzt haben Sie mit diesem Thema gleich mehrere Themen aufgemacht, die mich zu ganz neuen Fragestellungen führen. Und zwar, ich weiß ja als Biologe, es gibt so etwas wie das Heilmittelwerbegesetz. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig in Erinnerung.
Ja.
Das heißt, also ich als Biologe bin ja nicht Fachpersonal. Ich darf keine, also Fachpersonal vielleicht schon, aber ich habe keine Approbation. Das heißt also, ich darf einem Fußgänger auf der Straße keine Gesundheitsempfehlung geben. Vor allen Dingen dann nicht, wenn das verschreibungspflichtige Medikamente sind, die damit zusammenhängen. Das heißt also, ich darf jetzt nicht sagen, nimm dieses oder jenes verschreibungspflichtige Medikament, dann wird dir geholfen oder wie auch immer. So dass ich darf mich in diesem Rahmen nur mit Fachpersonal unterhalten. Also das heißt zum Beispiel als Pharmareferent gehe ich zum Arzt und sage, wir haben hier dieses tolle Medikament, das verkauft sich super toll und das hilft auch allen Leuten und denen darf ich alles Mögliche, also das Blaue vom Himmel erzählen. Ja, so. Das darf ich aber nicht mit dem normalen Fußgänger machen. Jetzt ist es so, dass das ja auch für Werbung im Fernsehen gilt. Das heißt, ich darf keine verschreibungspflichtigen Medikamente in der Form herstellerbezogen bewerben. Jetzt hat aber der Papa Staat hat ja ganz intensiv diese sogenannten Corona-Impfungen beworben. Ich sage sogenannt, weil es sich ja tatsächlich, das weiß der Molekularbiologe, es handelt sich dabei um Genmanipulation. Ich benutze auch ganz ausdrücklich dieses Wort Manipulation, weil das Wort Therapie ist hier falsch am Platze, weil wir reden von kerngesunden Menschen, denen das dann quasi ja, wie sauer Bier angepriesen wurde, ja, so. Und jetzt geht's also um Covid Impfungen in Anführungsstrichen, was den Leuten da so untergeschoben wurde, und sie sollten sich das doch bitte geben lassen, und die seien ja so weitestgehend, also eigentlich vollkommen nebenwirkungsfrei, so war ja die Aussage. Jetzt meine Frage an Sie, ist das nicht eigentlich strafbar, was da stattfindet? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eigentlich ja nur im Wesentlichen ein Impfkandidat, nämlich der von Pfizer, von BioNTech, hier verimpft wurde und alle anderen Kandidaten, nämlich Moderna oder AstraZeneca, eigentlich unter ferner Liefen liefen. Vor allen Dingen, weil AstraZeneca relativ früh vom Markt verdrängt wurde.
Ja, wir haben gleich mehrere strafrechtliche Ansätze. Der eine strafrechtliche Ansatz, der befindet sich im Heilmittelwerbegesetz in der Tat, nämlich in Paragraphen 3 und 14 des Heilmittelwerbegesetzes. Wir haben dann nochmal einen weiteren strafrechtlichen Ansatz, der steht im Arzneimittelgesetz, das ist Paragraph 8. Dort ist es nämlich verboten, irreführende Informationen zum therapeutischen Nutzen zu verbreiten. Es ist verboten, Falschinformationen zur Qualität des Produkts zu verbreiten. Es ist verboten, entsprechend Risiken zu verharmlosen und letztendlich Risiken nicht zu schildern, die tatsächlich eben vorhanden sind. Die Konsequenz daraus, die steht auch direkt im Gesetz drin, ist nämlich, dass der Hersteller diesen Stoff nicht herstellen darf und nicht im Vertriebsgebiet verbreiten darf. So, das ist ein Schutzgesetz, und dieses Schutzgesetz steht auch unter Strafe. Wer das verletzt, ist nämlich in 96 Nummer 3 des Arzneimittelgesetzes geregelt. Wer also dann eben diese irreführenden Informationen verbreitet, ist letztendlich dadurch Straftäter. Und wir tragen in diesem Segment eben sehr umfangreich vor, vor allem was die irreführenden Fachinformationen angeht. Da geht es letztendlich um den Anhang 1 zur bedingten Genehmigung, zur bedingten Zulassung. Da sind dann die Fachinformationen enthalten. Und da gucken wir uns an, was der Hersteller an Angaben gemacht hat und nicht das, was nachher im Rahmen des Aufklärungsbogen der Patient bekommt. So, und der Hersteller hat beispielsweise, wenn wir jetzt BioNTech oder Moderna nehmen, sind komischerweise die gleichen Ziffernreihenfolgen in den Fachinformationen. Die haben eben beide in Ziffer 4.1 als therapeutischen Nutzen angegeben, dass dieses zur Prävention vor Covid-19 und zur aktiven Immunisierung eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird. Und diese Zielsetzung mit einer Wirksamkeit von 95% bei BioNTech und mit 94% bei Moderna angegeben wird. Also eine Differenzierung zwischen der absoluten Risikoreduktion und der relativen Risikoreduktion wird nicht vorgenommen. Es wird also damit der falsche Eindruck erweckt gegenüber der Bevölkerung, dass tatsächlich, wenn man diesen Stoff eben nimmt, zu 95% sichergestellt wird, dass ich dann auf einmal mich nicht mehr mit diesem Stoff infizieren kann. Ja, und diese Aussage, die lässt sich durch überhaupt keine dieser Daten erhärten und eigentlich untermauern. Selbst die eigene Datenerhebung von BioNTech in dieser recht vorläufigen Studie führt letztendlich dazu, dass man eben betrachten muss, absolute Risikoreduktion, je nachdem, wie man es rechnet, 0,7 oder 0,84%. Und man kann also sagen, die Regel gilt nur für jeden 131. Also für jeden 131., der geimpft ist, gilt, dass der dann ausnahmsweise mal eine 95% Nutzbarkeit hat, und alle anderen 130, die geimpft worden sind, die haben null Nutzen davon.
Das haben Sie sehr schön dargestellt. Vor allem also jetzt derjenige, der sich als Biologe oder Mediziner mit diesem Thema beschäftigt, ich kann jetzt auch ein Schmunzeln, also wegen der Daten, die Sie da gesagt haben. Also man kann freundlich sagen, es sind ja die Daten aus der Pfizer-eigenen Studie, die einer sehr intensiven Datenmassage unterzogen wurden, bevor sie dann sozusagen in die Öffentlichkeit gelangten. Ja.
Ja, und es war übrigens dann nicht irgendwie die Medien, wie man immer behauptet, dass die das vielleicht falsch verstanden hätte. Nein, es war Herr Pollack, der Leiter der Studie selbst, der im New England Journal, Medical Journal, die Daten verbreitet hat, und zwar gleich im Eingangsstatement, wo er nicht mehr unterschieden hat zwischen absoluter und relativer Risikoreduktion, hat direkt behauptet, dass es entsprechend 95% Wirksamkeit für den Infektionsschutz vor Covid-19 sei. Und ein Stückchen weiter drunter steht auch schon direkt unter dem Absatz, finanziert von BioNTech und Pfizer. Das steht sogar schon direkt unter dem ersten Absatz drunter. Normalerweise kommt der Disclaimer ja immer erst ganz am Ende von solchen wissenschaftlichen Aufsätzen. Also der geneigte Nutzer in der Wissenschaftswelt, der wusste, wie man das eben zu sehen hat, zumal eben das Who is Who der Mitarbeiter von Pfizer und von BioNTech in diesen Papern eben zu lesen waren. Es waren im Grunde genommen Eigendeklarationen, indem man einen wissenschaftlichen Touch geben wollte, damit dann die Presse wiederum diesen Artikel übernimmt und mit dieser Falschbehauptung dann hausieren geht. Ja.
Wobei sie dann natürlich nur den ersten Teil dann publizieren und sagen, da gibt es eine 95-prozentige Risikoverbesserung für den Patienten und den zweiten Teil, dass es zu 100% von Pfizer finanziert wurde, weglassen. Wodurch dann auch die meisten Normalleser, die sich jetzt nicht, die irgendwie nicht vom Fach sind, auch sofort gemerkt hätten, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ne? Also es ist das nicht eigentlich auch schon strafbar, was Sie gerade beschrieben haben? Also vor allen Dingen, wenn das jetzt...
Das sehen wir eben, das ist eine Verletzung des Strafgesetzes, zumal wir ja heute wissen, die beiden Komponenten, die die Prävention vor Covid-19 ausmachen, so versteht es jedenfalls jeder Laie, das ist der Infektionsschutz und das ist der Übertragungsschutz. Mit dem Übertragungsschutz kann man relativ schnell Tabula Rasa machen. Da gibt es das Schreiben der EMA vom 18.10.2023, nämlich als Frau Emma Koch, die Präsidentin, an die EU geschrieben hat, dass eben dieser Übertragungsschutz nie den Gegenstand der Betrachtung gebildet habe, weder eben getestet noch genehmigt worden sei. Das heißt, Übertragungsschutz gab es nicht und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da weiß man von Anfang an, dass es diesen Übertragungsschutz nicht gibt. Die Behörden wissen das. Das Bundesministerium der Gesundheit weiß es. Und dennoch schicken sie die Leute in 2G- und 3G-Maßnahmen. Und vor allem in der Bundeswehr wird die Duldungspflicht ausgerollt wegen des überragenden Übertragungsschutzes. So, und das steht ja nochmal in mehreren Stellen ganz, ganz ausdrücklich in der ersten Entscheidung eben des Bundesverwaltungsgerichts über die Duldungspflicht drin, dass der überragende Übertragungsschutz, den die beiden RKI-Mitarbeiter als Zeugen vor dem Bundesverwaltungsgericht eben bekannt gegeben hätten, das sei, was eben das Bundesverwaltungsgericht überzeugt habe, hier die Duldungspflicht in der Bundeswehr aufrechtzuerhalten. So, und dass die Aussagen gelogen waren, das wissen wir insofern heute auch. Die waren nicht zutreffend. Es gab diesen Übertragungsschutz nicht, denn es gab keine Erhebung, die in irgendeiner Weise diese Aussage rechtfertigen könnte. Es gab aber auch den Infektionsschutz nicht. Der Infektionsschutz setzt ja erstmal voraus, dass man erstmal ein Schutzkorrelat bestimmt. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Und da hat interessanterweise in den RKI-Files dann im März 2021 bereits Herr Wieler nachgefragt, wie sieht's denn aus? Ich sehe hier, dass das hält nicht lange mit den Impfungen, nur vielleicht 4 bis 8 Wochen und dann haben wir vielleicht keinen Schutz mehr. Hat denn jemand mal ein Schutzkorrelat bestimmt? Ja, und Frau Keller-Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut hat dazu eine schöne PowerPoint-Präsentation bis heute noch beim Paul-Ehrlich-Institut eingestellt, da kann man das nachsehen, da steht eben ausdrücklich drin, dass kein Schutzkorrelat bestimmt worden ist. Das heißt, das Einzige, was man gemacht hat, man hat sich dann entsprechend die IgG, also die Antikörper, die im Innern des Körpers gebildet werden, angesehen. Aber jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass damit kein respiratorischer Infektionsschutz erreicht werden kann. Dazu hätte man sich die IgA entsprechend ansehen müssen. Und vor dem Hintergrund bringen insofern auch die Auswertung keine Aussage zum Infektionsschutz. Alles, was zum Infektionsschutz mitgeteilt worden ist, ist absolut evidenzlos. Und die Geschädigten haben es ja nachher auch letztendlich gesehen, denn ganz, ganz viele hatten als erstes erstmal nach ihren Impfungen die Impfdurchbrüche, ne? Nämlich eine Covid-Infektion.
Und das finde ich auch ganz interessant. Das ist eine interessante Sprachwahl, Impfdurchbruch. Das klingt so, als ob da eine Mauer gewesen wäre und da ist dann irgendjemand durchgebrochen aus Versehen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, klingt doch eigentlich für die allermeisten unserer Zuschauer doch relativ unglaublich. Das heißt also, Sie sagen gerade, diese Impfung hat weder einen Schutz bei der Eigenwirkung noch bei der Fremdwirkung. Und das waren doch aber beides die Argumente, die von Staats wegen genutzt wurden, um diese Impfung fast zu einer Impfpflicht zu treiben. Wir sind ja nur knapp daran vorbeigeschrammt, an dieser Impfpflicht. Das müssen Sie jetzt nochmal genauer erklären. Also das.
Also es gibt keine evidenzbasierte Grundlage für den Übertragungsschutz und für den Infektionsschutz. Der ist nicht belegt. Ja, und also dazu hätte man ja die entsprechenden Erhebungen machen müssen. Die gibt es nicht. Wir haben alle Paper, die es dazu gab, in der Veröffentlichung durchgesehen. Es gibt diese IgG, die gemessen worden sind, ja, aber mit IgAs gibt es das eben nicht. Das ist also, wenn dann überhaupt, sehr viel später gemacht worden. Und dann halten die eben auch nicht sehr lange vor und sind auch nur in sehr geringen Umfang vorhanden, was vielleicht eben auch erklärt, warum eben Infektionsschutz über die respiratorischen Schleimhäute darüber nicht gewährleistet werden kann. Es gab aber jemand, der es wusste. Und das war Herr Fauci. Herr Fauci hat dazu auch ein wissenschaftliches Paper gemacht, in dem er
ausdrückt, sagen, wer das ist. Also wir müssen jetzt drei Begriffe klären. Ich habe es gerade im Hintergrund. Also IgG, das ist Immunoglobulin G.
Ja.
Das sind also Proteine, die diese typischen Y-Antikörper bilden. Das sind also sozusagen diese Stoffe, die im Körper zu einer Agglutination, also Verklumpung von Schadstoffen führen und die dann halt über das Immunsystem abgeführt werden. Und es gibt davon sozusagen Varianten, könnte man sagen. Es gibt noch andere Immunoglobuline und Immunoglobulin A. Sieht so ein bisschen so ähnlich aus, aber es sind dann halt mehrere IgG-Moleküle sozusagen zusammengeschaltet. Die sind ein bisschen anders, aber also man kann sich das auch vorstellen, also mehrere Y-Moleküle zusammen. Und die tauchen in den Schleimhäuten auf. Ne? Das heißt also, da kann man dann sehen, da ist noch, ohne diese Immunoglobulin-A-Moleküle gibt es überhaupt keine Immunantwort quasi in den Schleimhäuten, also irgendwo in dem Nasenrachenbereich. Und ja, für die Vollständigkeit, es gibt noch Immunoglobulin E und solche Sachen, aber das machen wir jetzt hier nicht. Und wer ist Herr Fauci? Das müssen Sie mal erklären.
Ja, Herr Fauci ist im Grunde genommen das Pendant eigentlich zu Herrn Wieler in den USA. Professor Dr. Wieler, damals eben RKI-Chef und er war eben Leiter der NIH und der NIAID. Und das ist eine Organisation, die auch im Kern die Verwertungsrechte gekauft hat an dem SARS-CoV-Virus. Jetzt kommt noch mehr Verwunderung ins Spiel. Ja, das SARS-CoV-Virus als solches ist ein Patent. Es ist eine zusammengesetzte künstliche Chimäre. Hat ja auch nochmal mit allem Nachdruck gestern, habe ich mich ja sehr gefreut, eben J.D. Vance zum Ausdruck gebracht, dass wir jetzt die wissen, dass es aus dem Labor stammt. Und was es ist, wissen wir ja auch, dass es eben eine zusammengesetzte Chimäre ist und die Verwertungsrechte daran hatte eben die NIH gekauft von der CDC. Die CDC ist Patentinhaber und von dort aus gingen dann eben die entsprechenden Aufträge von Gain of Function an verschiedenste Institute. Also jeder, der am SARS-CoV geforscht hat, musste sich sozusagen die Genehmigung des Patentinhabers ja einholen, daran forschen zu dürfen. Also kannten sich die ja auch alle gegenseitig.
Ne? Also jetzt haben Sie einen Begriff erklärt, nämlich den Herrn Fauci. Also jeder weiß ungefähr, okay, USA, Gesundheitsbereich.
Ist Leiter der Gesundheitsbehörde dort, ja.
Jetzt müssen Sie aber natürlich nochmal CDC und NIH erklären. Die kamen ja gerade neu rein, die Begriffe.
Ich kenne mich in der Behördenstruktur dort nicht so aus, ist aber
im Grunde genommen. Also CDC ist Center for Disease Control und NIH ist National Health Institute. National Institute of Health, so rum, NIH, ja, genau.
Also muss
das heißt, das sind die beiden Gesundheitsbehörden in den USA, ne? Das genau.
Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie RKI und Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland.
Genau. Ja. Das heißt also, der Herr Fauci hat ja eigentlich ist er der zentrale Player, ähnlich wie ein kombinierter Herr Drosten und Herr Lauterbach, könnte man sagen, in den USA. Das ist also das ist so eine ähnliche Funktion, wie die beiden hier gehabt haben bei uns in Deutschland. Könnte man sagen. Ne?
Ja. Also auch Herr Drosten unter anderem hat auch, insgesamt habe ich 5 wissenschaftliche Aufsätze gefunden von Herrn Drosten zum SARS-CoV-Virus. und zur Bildung von verschiedenen Varianten. Unter anderem eben hat er Varianten eben zum Frankfurt 1 SARS-CoV entwickelt, zu Fragestellungen eben ORF8. Das sind auch spezielle Fragestellungen, die mit der Wächterfunktion zum P35, das ist also der Wächter des DNA-Genoms zu tun hat, gefertigt hat, hochinteressante Arbeiten. Aber auch an diesen Arbeiten kann man eben erkennen, dass wenn er an dem SARS-CoV gearbeitet hat, er sich wohl die Genehmigung von Herrn Fauci hat einholen müssen, als Inhaber eben der Verwertungsrechte des Patents.
Mhm. Sagen Sie mal eine Jahreszahl, wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind ja nicht im Jahr
2018 etwa.
2018. Genau. Mhm. Und Herr Drosten hat ja schon vorher zu MERS geforscht, also auch zu ähnlichen respiratorischen Viren. Also das ist interessant, ne? Also das heißt, wir haben jetzt so einen Werdegang von ungefähr 2000er Jahre bis 2020 ungefähr.
Also wir haben 2003 von Dr. Barrick die Patentanmeldung zur Art und Weise, wie man rekombinante Viren herstellt. Also wie man die Schnittstellen zwischen verschiedenen entsprechenden Sequenzen von Viren konstruiert, sodass man die miteinander kombinieren kann. Wir haben dann 2007 die Patentierung des SARS-CoV und wir haben dann den Auftrag an das Wuhan Institute of Virology in 2015 mit 15 Millionen US-Dollar von der NIAID, Unterorganisation der NIH, die wir eben gerade schon genannt hatten. Dort eben die Publikation zur entsprechenden Furinspaltstelle. Dann wissen wir im Ergebnis von der Arbeit von Luc Montagnier, der leider verstorben ist. Der hat ein wunderbares Reverse Engineering betrieben und hat sich angesehen, was da so an HIV- und SIV-Sequenzen in dem SARS-CoV zu finden ist. Und
das muss man für den Fußgänger sagen, Luc Montagnier ist
Er ist Nobelpreisträger und er hat den Nobelpreis dafür bekommen, eben das HIV entdeckt und beschrieben zu haben.
Ja. Also das Virus, was AIDS erzeugen soll. Ja.
Ja.
Das Ganze sieht ein bisschen nach Korruption aus, oder habe ich jetzt irgendwie, also eigentlich ist, wir sind doch jetzt immer noch in den erschreckenden Bereich, wenn jetzt also ein neuer Zuschauer hinzukommt, der noch nie etwas von diesem Themenbereich gehört hat, der wird doch sagen, das glaube ich alles nicht. Also das, vor allen Dingen, das Virus kommt doch gar nicht aus dem Labor, das haben mir doch die Medien rauf und runter erzählt, das ist eine Verschwörungstheorie, dass das Virus aus dem Labor gekommen sei.
Ja, wir haben ja zwei Schienen, wir haben die eine Schiene, ist die patentrechtliche Schiene, die ist ja belegt. Dort sind ja auch die Sequenzen niedergelegt und abgespeichert, die dann eben auch später den Gegenstand dazu gebildet haben, die Lizenzen an die Impfhersteller herauszugeben. Denn die NIH ist ja der Lizenzinhaber des Spike-Protein S-Wuhan 1, das alle entsprechenden Hersteller der Vakzine als medizinischen Wirkstoff angegeben haben. Sie mussten deshalb eben auch an die NIH entsprechende Lizenzgebühren zahlen. Von der NIH stammt auch noch der P2-Lock. Also das ist noch ein entsprechendes Eiweiß, was sie zusätzlich entwickelt haben, das eben auch verwendet worden ist von Moderna und von BioNTech. Und vor dem Hintergrund eben sind da in erheblichen Höhen Lizenzgebühren zu zahlen. BioNTech hat es nicht bezahlt, deshalb ist es durch die Medien gegangen. Und vielleicht das Interessante für die Zuschauer, alles, was wir hier besprechen, ist alles öffentlich dokumentiert und öffentlich nachvollziehbar. Es ist also nichts, was irgendwo in Geheimdokumenten irgendwo liegt. Jeder kann es selber recherchieren und jeder kann es selber lesen. Es ist alles öffentlich. Also auch die Tatsache, dass Pfizer im August 2018 die Zulassung zu BNT162b2, also Comirnaty, beantragte, ergibt sich
der eben Impfstoff von BioNTech, genau,
ja. Ist der Impfstoff von BioNTech, ergibt sich eben auch aus der Dokumentation, die glücklicherweise eben von dem Ärzteteam von Naomi Wolf und hier in den sogenannten Pfizer-Files in den USA zu finden sind. Die Internetseite ist toll, man kann leicht recherchieren. Die Dokumente sind leicht auffindbar, sind durchsuchbar und so weiter. Ist eine ganz tolle Arbeit, die da aus den USA geleistet wird.
Vielleicht, das wäre, glaube ich, ganz passend, wenn wir das direkt unter diesem Video hier verlinken. Das heißt also, lieber Zuschauer, wenn Sie das suchen, dann schauen Sie bitte einmal unter das Video drunter. Ich würde Sie im Anschluss bitten, Herr Ulbrich, helfen Sie mir ganz kurz, bevor ich selber alles zusammensuchen muss. Sie scheinen das ja irgendwie direkt parat zu haben, dass Sie mir noch ein paar Links dazu schicken, ne? Und ich ergänze dann entsprechend. Auch weitere Artikel, also das betrifft mindestens einen Artikel, den ich selber geschrieben habe, und weitere Interviews dazu, zum Beispiel mit der Frau Professor Ulrike Kämmerer, mit den zwei Professoren, die ich jetzt zuletzt im Interview hatte, mit den beiden Chemikern, die jetzt fast zeitgleich mit diesem Interview veröffentlicht werden, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. All das werden wir verlinken. Ja, jetzt müssen wir langsam zum Kernthema kommen. Das heißt also, es geht um eine Veröffentlichung, die am Ende letzten Jahres erfolgte, im November. Oder was war das schon? Dezember? Im November war das, glaube ich.
Nee, am 28.11. hat das Paul-Ehrlich-Institut.
Genau, knapp noch November, genau. Ja. Jetzt erzählen Sie bitte, da wird es jetzt interessant.
Da haben die einfach so eine Excel-Liste, besser gesagt zwei Excel-Listen eingestellt, nämlich einmal eine Excel-Liste, die bis 2023 die Daten beinhaltet, deshalb nämlich, weil da nur bis zu 1 Million Meldungen in einer Excel-Liste unterzubringen sind, und dann eine weitere eben für 2024 eingestellt und die komplett kommentarlos und auch völlig unausgewertet. So, hier habt ihr eine Excel-Liste, kann jeder damit machen, was er gerne will. Mit Pharmakovigilanz hat das so rein gar nichts zu tun. Da würde man ja erwarten, dass es eine Pressekonferenz gibt, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Daten erläutert und nicht die Dateninterpretation oder auch das Auswerten dann Dritten überlässt, weil es ja die originäre Aufgabe der Pharmakovigilanzbehörde ist, entsprechend dazu Auskunft zu erteilen, was der Inhalt eben ihrer Excel-Liste und ihrer gesammelten Daten ist. Pharmakovigilanz, also die Arzneimittelsicherheit, ist im Kern Medizinstatistik. Das müssen die meisten eben einfach mal wissen. Medizinstatistik ja deshalb, weil man nach Risikosignalen sucht, aufgrund von statistischen Erhebungen. So, und wenn man eben erkennt, dass entsprechende Risikosignale da sind, dann hat die Behörde entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, sei es eben in den Betrieb zu gehen, zu gucken, was ist mit der Charge, wenn man feststellt, dass es nur eine Charge ist, die da Probleme macht, diese dann zurückruft, gegebenenfalls aber auch komplett wegen erheblicher Bedenken an der Sicherheit des Arzneimittels dann dieses erstmal stoppt und vom Markt nimmt. So etwas Ähnliches haben wir ja bei AstraZeneca gesehen, weil einfach mit den Hirnvenenthrombosen das Überhand nahm. So etwas Ähnliches hätte ich mir auch für Comirnaty und für Spikevax gewünscht, denn da sind ja die entsprechenden Daten nicht viel anders.
Identisch würde ich jetzt sagen. Also ja, ich hatte mir das ja damals in der EMA-Datenbank angeschaut und auch journalistisch immer begleitet und wenn man die Verimpfungshäufigkeit mit einbezieht, dann sehen die beiden Datensätze eigentlich so ziemlich gleich aus. Die tun sich nicht viel. Das heißt also, die die ganzen Thrombosen, die auftreten bei beiden Impfstoffen, sind ja in derselben Größendimension. Ne? Das heißt, also wir reden jetzt nicht von Zehnerpotenzen und von Unterschieden, sondern das ist in der gleichen Dimension. Deswegen wunderte mich das auch, dass der eine Impfstoff vom Markt genommen wird und der andere nicht. Also man könnte fast denken, das war so eine Art Marktbereinigung zugunsten von Pfizer. Ne?
Ja, wir haben uns mal die Tabelle angesehen und selber ausgewertet. Diese Excel-Tabelle, vor allem, weil es uns erstmal interessierte, ob es eine chargenabhängige Auffälligkeit für die Schadensträchtigkeit gibt. So, und der erste Anhaltspunkt, den wir ja schon sehr, sehr früh hatten, war eine Studie aus Dänemark. Das war die erste, die draußen war, die feststellte, dass nur wenige Prozente, ich meine so um die 5%, wirklich für die schweren gesundheitlichen Schäden verantwortlich sind. 15% eben mit schadensträchtig sein können. Die 85%, eigentlich der große Teil und der große Block, überhaupt nicht schadensträchtig ist. Und man sie halt in drei verschiedene Klassifikationen einteilen kann. In der Studie wurden sie dann auch entsprechend mit blau, gelb und grünen Graphen entsprechend in diese Tabellen abgezeichnet. Sowas Ähnliches gab es dann als Deklaration durch das Gesundheitsministerium in den Niederlanden, die auch deklarierten, dass die gesundheitlichen Schäden chargenabhängig sind. Die gleiche Deklaration gab es dann aus Spanien. Dann folgte Fürst et al. Aus Tschechien mit einer Studie, die auch die chargenabhängige Schadensfeststellung für Tschechien feststellte. Und dann die letzte Studie, die rauskam, war eben die für die USA, die auch eine chargenabhängigkeit der Schadensverursachung feststellte. Und die einzigen, die erklären in allen gerichtlichen Verfahren, dass es eben keine chargenabhängige Verursachung gibt, ist eben Deutschland und das Paul-Ehrlich-Institut. Ja, und wenn man sich dann diese Daten aus der Excel-Tabelle ansieht, dann wirft diese Excel-Tabelle natürlich Fragen auf, weil wir parallel seit Mai 2022 von allen, die sich bei uns gemeldet haben und die entsprechende Datensätze eingereicht haben, aufgezeichnet haben, mit welcher Charge sind sie geimpft worden, welche gesundheitlichen Folgen hatten sie, welche Impfung war es konkret, nachdem die gesundheitlichen Schäden dann eingetreten sind. Wir haben die entsprechenden Adressdaten. Wir können also sehen, wie die Verteilung der Chargen dann entsprechend aussieht und sind dann insgesamt auf knapp 150 Chargen gekommen, die wir als schadensträchtig identifiziert haben. So, und jetzt haben wir die abgeglichen mit der Tabelle vom Paul-Ehrlich-Institut und stellen fest, die Top 10 der schadensträchtigen Chargen sind identisch mit unserer Datenbank. So, das heißt, bis auf die ER 9840, das ist eine Charge, die als auch sehr hoch schadensträchtig beim PAI geführt worden ist, die haben wir bei uns nicht drin. Die verursacht wahrscheinlich hauptsächlich leichtere Schäden und nicht die schweren gesundheitlichen Schäden. Sind alle Top 10 insoweit mit unserer Tabelle identisch, sogar weitestgehend mit der Reihenfolge. Ja, also wir haben oben als Spitzenreiter bei uns EX8679 als Spitzenreiter. Das Paul-Ehrlich-Institut hat eben auch EX8679 mit 10.000 Schadensmeldungen als Spitzenreiter bei sich drin. So, und die anderen Chargen, die danach kommen, EX3599, FE6975, EW8904, FD7958, FD9234 sind auch alle bei denen in den Top 10 enthalten. Und dann haben wir auch die restlichen abgeglichen. Beim Paul-Ehrlich-Institut waren es ein paar mehr. Da haben wir geguckt, so was bis 1000 Schadensmeldungen bei denen im Register drin ist. Und bei denen sind es, glaube ich, so 155, 160 Chargen, die in der Liste aufgeführt sind. Und wir hatten halt 149. Und bei denen fehlen zwei bei uns in der Liste, die wir selber haben, unter den 145. Und natürlich die dann nicht so schadensträchtig waren, die das Paul-Ehrlich-Institut ergänzend hat. Also wir können die beiden Listen übereinander legen und können feststellen, die Feststellungen sind gleich. Ja, wie bei uns im Kleinen, bei denen im Großen. Das ist so ähnlich wie bei einer Hochrechnung bei den Wahlen. Wenn Sie da 1000 Menschen repräsentativ befragen, dann bekommen Sie auch so ziemlich grobes Bild von dem, was eigentlich stattfindet. Das mag in den Einzelziffern nicht präzise sein, aber Sie haben eine grobe Vorstellung von dem, was passiert ist. So, und da teilt sich das dann bei uns weiter auf, weil diese Aufteilung macht das Paul-Ehrlich-Institut dann nämlich nicht. Wir sehen also beispielsweise, nehmen wir Comirnaty, wir haben jetzt bei uns insgesamt 5150 Datensätze und da haben wir dann eben Comirnaty mit der ersten Impfung, die angegeben haben, 3270, die erklärt haben, wir haben mit der ersten Charge den Schaden gehabt. Es sind Mehrfachnennungen möglich, deshalb ist es auch möglich, dass sie bei der ersten haben sie einen kleinen Schaden, bei der zweiten kamen weitere Schäden dazu. Also Comirnaty, dann zweite Impfung 3202, da kann man sehen, erste und zweite Impfung ist fast gleich. Dann fällt es beim Booster bei der dritten Impfung ab, 1607 und bei der vierten Impfung haben wir nur noch 196, die angeben, mit der vierten Impfung verletzt worden zu sein.
Das heißt aber, die haben dann vorher schon einen Schaden erlitten.
Oder wie gesagt, jedenfalls die vierte Impfung hat kaum Schaden verursacht im Verhältnis zu all den anderen. Ja, also wenn wir jetzt beispielsweise Spike wegnehmen von Moderna, da hat die erste bei uns in der Datenbank 381 Schadensmeldungen, die zweite Impfung 464 und die dritte 659. Also da ging's bergauf. Mit jeder weiteren Impfung kamen also mehr Schadensmeldungen bei Spikevax dazu. Die Boosterimpfungen sind bei Moderna deshalb bei uns die am meisten eingehenden gesundheitlichen Schäden.
Jetzt müssen wir ganz, ganz kurz mal zur Reihenfolge eingehen. Das heißt also, die Chargen, die am Anfang verimpft wurden, die wurden auch ausschließlich am Anfang verimpft, oder gibt es da noch irgendwelche Komponenten der Impfcharge, die dann plötzlich irgendwie ein Jahr später auftauchten, irgendwie da sowas in der Richtung, oder sind die alle in einem Zeitraum verimpft worden?
Nein, wir sehen anhand der Auswertung der Daten, dass die schadensträchtigen Chargen meist, das ist jetzt meine Interpretation, vermutlich 1 bis 2 Monate vorgetestet wurden, in kleineren Mengen. Dann wurde flächig auf Gesamtdeutschland die Charge ausgerollt, an alle Impforte zur gleichen Zeit, im gleichen Monat ausgeliefert. Und dann wurde die Charge überall in Deutschland zur gleichen Zeit verimpft. So, und wenn dort eben dann die Schäden eingetreten sind, dann war die Charge auch sofort nach diesem Monat mit dieser einen Impfaktion, dieser einen Charge auch sofort wieder raus. Das kann man anhand der Daten vom Paul-Ehrlich-Institut sehr gut sehen. 2 Monate antesten, Charge geht flächig verteilt auf das gesamte Bundesgebiet raus. Der Schaden tritt ein, danach wird diese Impfung nicht weiter verimpft.
So, und es gibt
da gibt es ja Ausnahmen.
Ich hab dazu gleich eine Kritik, deswegen grätsche ich mal rein, Entschuldigung. Ja. Und zwar, da sagte jemand, woher weiß ich denn, dass diese Charge so außerordentlich schadensträchtig ist? Ich weiß ja gar nicht, wie viel Gesamt davon verimpft wurde. Ich sehe ja nur die Rückmeldung, dass dann Schaden erfolgte. Jetzt müsste ich Sie fragen, wie groß sind normalerweise diese Chargen? Also wie viele Einzelimpfungen kriege ich aus so einer Charge raus? Die Frage ist, woher weiß ich denn, wie viel da insgesamt verimpft wurden von der Charge? Also gehen Sie davon aus, dass die Charge vollständig verimpft wurde? Sind die Chargen immer gleich groß? Oder sind die von der Dimension her, unterscheiden die sich signifikant, oder wie ist das?
Also ich war ja einer der Anwälte, die die Bundeswehroffiziere vor dem Bundesverwaltungsgericht vertreten haben. Da hatten wir am 6.7.2022 unter anderem Dr. Wagner, Leiter der Qualitätssicherung vom Paul-Ehrlich-Institut, als Zeugen zugegen, der sehr, sehr eloquent dort Auskunft erteilte. Da wurde auch die Frage nach der Charge, nach der Anzahl der Dosen pro Charge gefragt. Und Herr Dr. Wagner teilte mit, dass sie immer gleich groß mit 137.000 Dosen pro Charge ausgefallen seien. Das ist erstmal meine Information, die ich mitnehme. Das heißt nicht, dass nicht möglicherweise von einer Charge deutlich mehr an Deutschland geliefert worden ist, aber es scheint ja so, dass das Paul-Ehrlich-Institut die Information hat, dass von diesen Chargen 137.000 Dosen dann jeweils in Umlauf gebracht worden sind. Weil es jetzt nämlich neue Informationen gibt und Auskünfte gibt, dass Chargen eben deutlich größer gewesen seien als das. Ja, dann müsste natürlich auch mal ganz konkret derjenige, der die Chargenauswertung vorzunehmen hat, nämlich das Paul-Ehrlich-Institut, sagen, ja, wie viele Dosen wurden denn in Deutschland tatsächlich verimpft und wie viele gesundheitliche Schäden gab es dann tatsächlich zu dieser Charge. Diese Chargenauswertung, die eben nach dem Infektionsschutzgesetz in § 13 Absatz 5 Nummer 9 und 10 zwingend geschuldet ist, die bleibt das Paul-Ehrlich-Institut bis heute immer noch schuldig, so dass wir nicht wissen können, was tatsächlich zur Auslieferung gekommen ist. Wir wissen nur, dass die Chargen, die für Deutschland bestimmt waren, auch im Vertriebsgebiet für Österreich und der Türkei mitlagen. Also das, was an Chargen hier verteilt worden ist, war Vertriebsgebiet Deutschland, Österreich, Türkei. So, und wie die Verteilung zwischen Deutschland, Österreich und der Türkei aussah, das wissen wir wiederum auch nicht. Das heißt, wenn die Angaben letztendlich vom Hersteller machen, wie viel in einer Charge war, heißt das nicht, dass Deutschland dann eben diese Charge bekommen hat, sondern andere Länder können es ja auch entsprechend auch verteilt bekommen haben. So, und das ist ein Manko der Pharma.
Da würde doch jetzt die Argumentation aufrechterhalten bleiben. Das heißt also, Sie wissen ja nicht ganz genau, wie hoch jetzt das Verhältnis ist zwischen Schadensrückmeldung und den tatsächlich hier in Deutschland verimpften Impfdosen von dieser einen Charge.
Also ich gehe erstmal davon aus, dass ein Zeuge, der vom Bundesverwaltungsgericht aussagt, die Wahrheit sagt. Und wenn der sagt, es sind 137.000 Dosen pro Charge verimpft worden, dann nehme ich das ernst. Und dann passt das auch mit den Aussagen.
Das also innerhalb von Deutschland.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt 150 Chargen haben, dann müssten es von der Theorie her um die 1000 Chargen sein, die produziert worden sind. Dann wären das 85%. Das würde sich wieder mit den entsprechenden Daten aus Dänemark und aus den Feststellungen der anderen Länder decken, dass der Großteil eben der Chargen und der verimpften Einzeldosen dann eben aus diesen Chargen überhaupt keinen Schaden verursacht hat. Und auch unterdurchschnittlich zu keiner Meldung geführt hat. Ja, also das kann es normalerweise ja auch nicht geben, denn selbst wenn man Placebo spritzt, dann muss es immer ein entsprechendes Grundrauschen an Meldungen geben, die ja auch ohnehin entsprechende gesundheitliche Schäden auch beim Placebo dann gemeldet hätten. So, aber auch da
das ist die nächste Kritik gewesen. Das wäre die nächste
unterdurchschnittlich wenig.
Ja, ja.
Also wenn man das jetzt sieht, beim Elk-Institut, das sind ganz, ganz viele Chargen, die sind gar nicht aufgenommen worden. Die haben wir jetzt, die beginnen wir jetzt gerade auch erst in der Liste aufzunehmen, weil ich ist auch ein Fehler sozusagen meiner Datenbank, den ich jetzt erst erkenne. All die Chargen, die jeweils in den Impfpässen drin stehen, die nirgends auftauchen, die nicht in Vers auftauchen, die auch nicht sonst als schadensträchtig beim Paul-Ehrlich-Institut auftauchen, die hätte man auch alle mal notieren müssen, um festzustellen, was ist denn dann tatsächlich in diesen Chargen drin? Warum gibt es denn dort überhaupt keine Schadensmeldung?
Jetzt, ich wollte eben schon das sagen, also der Kritikpunkt, der jetzt noch kommt, ist, es ist ja so, dass die Ärzte irgendwann gemerkt haben, ich werde ja dafür gar nicht bezahlt. Also das heißt, also wenn ich jetzt hier einen Patienten habe, der meldet einen Schaden durch die Impfung oder zumindest im kausalen zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, wird der Arzt ja nicht für diese halbe Stunde, die er braucht, um diesen Schaden irgendwie bei der Datenbank einzutragen, bezahlt. Das heißt also, hier steht der Verdacht im Raum, dass Ärzte vermieden haben, diese Einträge zu machen. Und dass deswegen so auffällig wenige Einträge vor allen Dingen im späteren Zeitraum erfolgten zu den Impfnebenwirkungen. Was sagen Sie dazu?
So böswillig würde ich gar nicht sein, denn da hat man ja wieder was Neues, Perfides sich einfallen lassen, dass Menschen ja noch gar nicht als geimpft gelten, die nicht 14 Tage lang mindestens geimpft sind.
Das heißt, Sie meinen, also, es gibt diese Schadensmeldungen, aber die gelten nicht, oder wie ist das?
Nee, die gelten nicht. Die sind dann noch, das sind dann Covid-Fälle und so weiter, das sind dann eben keine Impfschadensfälle, weil sie ja noch gar nicht als geimpft gelten.
Das heißt also, ich werde geimpft und ich gehe innerhalb von 14 Tagen zu meinem Arzt und sage, hier, ich habe Herzklabaster oder was auch immer. Dann genau. Sagt der Arzt, ja, tut mir, also der trägt das dann sogar ein und dann heißt es aber dann in der jeweiligen Datenbank, nee, den ordnen wir jetzt den Covid-Fällen zu und nicht den Impfschäden oder wie hieß das?
Genau, das war bei den Toten ja auch nicht anders. Also das sind dann entsprechend Covid-Tote oder PCR-Tote oder Test-Tote. Innerhalb der ersten 14 Tage, selbst wenn eben die Impfung davor, 14 Tage eben innerhalb dieser Zeitspanne davor gelegen hat, und wenn sie dann zum Notarzt gegangen sind, kommt eben dadurch die Konfusion auf, dass Menschen ja noch gar nicht als geimpft galten, die nicht mindestens eben an die Zeitspanne von 14 Tagen überlebt haben, ja.
Das fehlende Grundrauschen, was Sie gerade erwähnt haben, das heißt also, dass Sie Impfchargen haben, die eigentlich überhaupt keine Rückmeldung haben, wäre das damit erklärbar?
Das ist eigentlich ganz, ganz schwer erklärbar, dass es Chargen gibt, die keinerlei Meldung zu verzeichnen haben. Ich habe auch die letzten Tage wieder ein paar Schriftsätze gefertigt, da tauchten auch wieder Chargen auf. Die konnte ich in Vers nicht finden, die konnte ich auch beim Paul-Ehrlich-Institut nicht finden und so weiter. Wirklich null Meldung, null.
Also wir wissen von den Chemikern, dass Paul-Ehrlich-Institut an einigen Tagen heillos überfordert war, also dass die da 1000 Meldungen und mehr bekommen haben an einem Tag und es sind nur 30 Leute, die in der Pharmakovigilanz da irgendwie arbeiten mussten oder gearbeitet haben. Das heißt, da kann man sich schon ausrechnen, wie viele Fälle die an einem Tag da abzuarbeiten haben. Und das heißt, die konnten es nicht schaffen in der kurzen Zeit. Vielleicht wäre jetzt die Frage, könnte es daran liegen, dass diese Impfchargen gar nicht auftauchen?
Nein, ja, irgendwann wird man sie ja erfassen. Die haben ja ordentlich im Personal aufgestockt, so wie sie es auch bei Gericht bekundet haben. Es gab ja am Anfang vor allem bis in den Juni hinein 2021 eine starke Überlastung, dass man eben überhaupt nicht nachgekommen ist, weshalb ja auch der erste Periodical Safety Update Report relativ spät eingereicht worden ist. von BioNTech und dann eben auch mitgeteilt worden ist, dass es nicht möglich war, aufgrund von 300.000 sozusagen schweren Nebenwirkungen, die gemeldet worden sind, eine Auswertung vorzunehmen. Es seien lediglich dann eben 100.000 repräsentativ ausgewertet worden. Und das zeigt ja alleine schon mal, dass man da hätte ganz anders drauf gucken müssen. In dem Augenblick, wo man feststellt, Pharmakovigilanzbehörden haben nicht strukturell die Einrichtung, die Meldung zu erfassen, die Chargen zu erfassen und das letztendlich zu machen, was der Bürger von einer Arzneimittelaufsicht eigentlich erwartet, dass sie parallel zur Verimpfung zeitnah, also wirklich 1-2 Tage maximal im Zeitversatz monitoren und gucken, was tatsächlich los ist. Und das musste man ja erst recht machen, weil es sich ja hier um einen Stoff im Rahmen der bedingten Zulassung handelt, bei dem man ja nicht wusste, ob es tatsächlich diese Unbedenklichkeit gibt, weil ja dem Hersteller nachgelassen war, erst alle entsprechenden Fragen der Unbedenklichkeit in Zukunft in weiteren Gutachten nachzureichen. Das heißt, man hat das ja im absoluten Blindflug gemacht. Und wenn man so etwas eben im Blindflug veranstaltet, dann muss man ja erst recht darauf achten, dass das Monitoring noch viel schärfer ist als alles andere. Und dann eben das Monitoring quasi abzustellen, das ist ja das, was wir letztendlich als Faktenlage ja haben. Wir haben also die kassenärztlichen Daten, die bis zum heutigen Tag nicht ausgewertet sind. Wir haben die Chargenauswertungen nicht vorliegen. Wir haben aber auch vom Paul-Ehrlich-Institut, wenn man jetzt sich diesen Datensalat dort ansieht, substanzielle Mängel in der Datenerhebung. Da fehlen ganze ID-Nummern-Komplexe, wie uns Datenanalysten mitgeteilt haben. Also auch die Liste als solche ist extrem fragwürdig, die da eingereicht worden ist. Und wenn man sich das alles eben so betrachtet, hat das alles nichts mit normaler Pharmakovigilanz zu tun, so wie sich das typischerweise eben der Bürger als Schutz vorstellt, dass hier der Arzneimittelhersteller und das entsprechende Medikament, Gentechnikprodukt eben einer, wie sie es immer sagen, engmaschigen Überprüfung unterzogen sei. Das wird immer behauptet. Es hat gar keine stattgefunden, ja. Also wir wissen zum Beispiel auch von der Beweisaufnahme aus dem Bundesverwaltungsgericht, dass jedenfalls bis Juli 2022 kein Paul-Ehrlich-Mitarbeiter jemals in irgendeiner Weise BioNTech-Werke von innen gesehen hat. Die haben auch das Labor nicht von innen gesehen. So, und jetzt stelle man sich doch einfach mal vor, wir haben jetzt 10 Leute, die kippen in der Kneipe um, und man stellt auf einmal fest, okay, schwere bakterielle Infektion. Das Gesundheitsamt rückt sofort aus, macht Abstriche, stellt fest, hier ist eine riesengroße Sauerei gelaufen bei dem Koch, wir machen den ganzen Laden auf der Stelle dicht. So, und jetzt haben wir sowas Ähnliches. Wir haben die Feststellung, dass man mit Bioreaktoren ja gearbeitet hat, einen anderen Prozess genommen hat, der genehmigt worden ist, nämlich Process 2 für die Verarbeitung. Man verwendet dort eben entsprechend Plasmide und SV40 und stellt dann anschließend fest, in einigen der Chargen, wie das jetzt Frau Professor Dr. Ulrike Kämmerer in ihrem Papier eben festgestellt hat, dass die Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte von Plasmid-DNA und SV40 halt in diesen Produkten exorbitant oberhalb jeglicher Grenzwerte bis zum 400-fachen drüber liegt. Und wir haben dann parallel dazu eben genau bei diesen Chargen auch den Schadenseinschlag. Da würde man doch jetzt erwarten, dass eine viel schärfere Maßnahme dann gegenüber dem pharmazeutischen Hersteller ergriffen wird, als gegenüber einem Gaststättenwirt.
Ja, das wäre jetzt also in etwa so, wie wenn Sie bei Ihrem Beispiel zu bleiben, also der Gaststättenwirt sagt, Sie kriegen bei mir hier eine Fischsuppe und am Ende stellt sich heraus, dass was er da gemacht hat, ist überhaupt kein Fisch drin, sondern er hat irgendwas anderes da reingepanscht. Das heißt also, er hat ja schon die Deklaration Fischsuppe nicht eingehalten, sondern das hat man mal bei McDonald's, glaube ich, es gab einen Fischburger, glaube ich, sowas in der Richtung, in den USA war das, glaube ich, und die durften dann halt das mit Geschmacksstoffen machen und brauchten da gar keinen Fisch und dann irgendwann sind sie dann vor Gericht, glaube ich, rausgerückt, dass sie gesagt haben,
den Juristen sagt sofort etwas Pferdefleisch in Lasagne. Ja,
genau so. Genau. Also in der Richtung. Und da würde jetzt nichts passieren. Das hört sich grotesk an. Also das, wir sind wieder bei der zentralen Fragestellung, die ich am Anfang gestellt habe. Wie ist hier Ihr Eindruck? Also das, was Sie hier erzählen, heißt doch eigentlich, dass hier der Rechtsstaat komplett außer Kraft gesetzt wird. Das heißt, es werden grundlegende Prozesse, die eigentlich über Jahrzehnte eingesetzt wurden und schon lange im Gesetz festgeschrieben sind, werden hier nicht eingehalten. Also ich muss auch davon ausgehen, dass Behördenmitarbeiter diese grundlegenden Abläufe kennen.
Ja, selbstverständlich kennen die die. Ne? Nur wenn man organisatorisch dafür sorgt, dass die Behörden nicht arbeiten kann, also ganz offen sabotiert. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel für die Sabotage. Ja, also in § 13 Absatz 5 Satz 2 ist geregelt, dass das Bundesministerium der Gesundheit bestimmt, wie die Daten der Kassenärztlichen Vereinigung an das Paul-Ehrlich-Institut übertragen werden. So, und die haben bestimmt, dass das per Datenschnittstelle stattfinden möge. So, und diese Datenschnittstelle, da hat das Bundesministerium der Gesundheit dafür gesorgt, dass die Nummer bis heute nicht fertiggestellt werden konnte. Es war keiner in der Lage, APIs zu programmieren über 3-4 Jahre, um die Daten von den Kassenärztlichen Vereinigungen zum Paul-Ehrlich-Institut zu transportieren. Und da ja das Bundesministerium der Gesundheit bestimmt, wie die Daten zu transportieren sind, war es natürlich nicht möglich, mit einem USB-Stick von A nach B zu laufen, eine CD rüberzuschieben oder eine DVD oder vielleicht einfach mal eine E-Mail mit einer Excel-Liste rüber zu transportieren. So, und das muss man sich mal reinziehen. Das nennt man Datenerhebungsvereitelung, ja. Und das ganz groß organisiert von demjenigen, der sich vertraglich mit dem Impfhersteller BioNTech dazu verpflichtet hat, jedweden Schaden vom Impfhersteller fernzuhalten und sich dann eben auch dazu verpflichtet hat, dann entsprechend Anwaltskosten, Gerichtskosten und so weiter für den Hersteller zu übernehmen. Ja, also das hat alles extrem Geschmäckle, denn da, wo man keine Daten erhebt und da, wo letztendlich kein Schaden sichtbar wird, da haben es natürlich auch die Geschädigten schwer. Und diese Art der Beweisvereitelung, die sieht man auf allen Ebenen. Überall wird Beweisvereitelung gespielt. Anderes Beispiel, Bundesministerium der Gesundheit weist an, dass eben nur noch Long-Covid-Fälle, das heißt also entsprechende gesundheitliche Schäden nach Covid-Infektionen, dann ärztlich behandelt werden können und entsprechend abgerechnet werden können. Daraus folgt, dass diejenigen, die tatsächlich impfgeschädigt sind, nun beginnen zu erklären, dass sie ja gar nicht impfgeschädigt sind, sondern durch eine Covid-Infektion dann genau. Krank geworden sind und deklarieren sich dann zu Long-Covid-Fällen. Das wiederum führt aber dazu wieder, dass die Befundberichte und die Abrechnung der Ärzte, weil ja nichts anderes mehr abrechnungsfähig ist, auf einmal eben switcht auf ein ganz anderes Gebiet, um sozusagen die Impfschadensfälle alle komplett verschwinden zu lassen. So, und die nicht abrechnungsfähig zu machen, ist einer dieser perfiden Dinge, weil nämlich dann Ärzte keine Lust mehr haben, in dem Bereich zu arbeiten, wenn sie wissen, sie kriegen ja eh kein Geld, weder von den Geschädigten, weil die meist keins haben, noch von der Krankenversicherung.
Also das, was Sie hier beschreiben, ist das Bild einer Bananenrepublik, wenn ich das jetzt mal so kurz auf den Punkt geben darf. Also Sie beschreiben Korruption auf allen Ebenen.
Das ist ein kollusives Zusammenwirken zwischen Impfhersteller und dem Vertriebspartner der Bundesrepublik Deutschland. Und der Vertriebspartner wird vertreten eben durch die Bundesregierung und durch ihre Ministerien und federführend eben durch das Bundesministerium der Gesundheit.
Moment, das müssen wir jetzt noch zusammenkriegen. Sie haben einen Vertriebspartner. Wir kommen ja noch darauf, die Bundeswehr hat ja diese Chargen kommissioniert und dann halt auf ganz Deutschland verteilt. Das war ja deren Aufgabe. Jetzt haben sie den Impfhersteller, der normalerweise sein Produkt selber an den Markt bringen muss. Das muss er jetzt gar nicht. Der Impfhersteller würde Werbung schalten im Zweifelsfall für sein Produkt. Das kann er aber in diesem Falle nicht ohne weiteres, weil es ein verschreibungspflichtiges Produkt ist. Jetzt gibt's die Bundesrepublik in Form der verschiedenen Ministerien und es geschaltet das Gesundheitsministerium, schaltet Werbung für den Impfstoff. Wir hatten das am Anfang schon. Das ist eigentlich auf der strafbaren Seite. Da wird ja Werbung für ein verschreibungspflichtiges Medikament gemacht. Das darf eigentlich gar nicht dem normalen Benutzer so untergejubelt werden, schon gar nicht mit diesen Heilsversprechen, die auch noch inhaltlich falsch sind. Der Staat hat automatisch seine Bürger, das heißt, der schiebt die Patienten quasi zum Pharmahersteller. Der Pharmahersteller macht gemeinsame Sache mit dem Staat. Dann wird die Impfung allgemein beworben. Es gibt eigentlich noch Marktmitteilnehmer, also es gibt 2, 3 Marktmitteilnehmer. Einer davon wird vom Markt geputzt, nämlich indem man sagt, AstraZeneca ist nicht gut, die Impfung. Da gibt es jetzt einen roten Handbrief, wie auch immer. Und dann gibt es eigentlich am Ende nur noch einen großen Marktteilnehmer, nämlich Pfizer, BioNTech, wovon die allermeisten Impfungen verspritzt werden. Faktisch macht also der Staat Werbung für nur einen einzigen Impfhersteller. Und das darf aber nicht, weil das unter Strafe verboten ist im Heilmittelwerbegesetz. Bitte erklären Sie mir das. Also ich habe jetzt hier, also ohne dass ich jetzt ein Blutdruckmedikament genommen hätte, so langsam kriege ich hier, gib mir die Pumpe. Also ja, was soll das?
Das Interessante und das Schlechte wäre jetzt normalerweise, wenn Jura funktionieren würde, dann ist es so, dass alles das, was der Vertriebspartner macht, immer dem Impfhersteller zugerechnet wird. Da gibt es eine Zurechnungsnorm, § 9 Absatz 2 Satz 2 im Arzneimittelgesetz, die sagt, das, was der Vertriebspartner macht, wird dem Arzneimittelhersteller zugerechnet.
Aber da gibt's doch jetzt einen Vertrag, dass der Vertrieb quasi den Hersteller von aller Schuld freispricht. Und der Vertrieb übernimmt jetzt die Schuld. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, also das ist wieder ein anderes Konstrukt. Also wir haben also erst zunächst immer grundsätzlich im Außenverhältnis den Impfhersteller, der haftet für sein Produkt gegenüber den entsprechenden Geimpften und den Geschädigten. Mhm. Der Geschädigte meldet sich bei dem Impfhersteller, wird der Impfhersteller verurteilt. Dann sagt der Impfhersteller, ich melde das jetzt hier wieder bei meinem Vertriebspartner, bei der Bundesrepublik Deutschland an, ist ja mein Vertragspartner, und sage, ich möchte gerne das Geld von euch wieder zurückhaben dafür, dass ich eben Menschen geschädigt habe. Und das steht im Vertrag drin. Es steht sogar drin, dass selbst wenn der Hersteller vorsätzlich die Menschen geschädigt hat, weil sie bedingter Vorsatz reichte, also Kenntnis davon hatten, dass dieser Schaden eintritt und trotzdem haben sie das Zeug halt vermarktet und in den Markt gebracht, dann steht auch in dem Vertrag drin, soll trotzdem der Steuerzahler dafür aufkommen und soll eben dann die Kompensation vornehmen. Und zur Sicherheit hat man dann eben die BioNTech Manufacturing GmbH als Hersteller drin. Das ist nämlich eine 25.000 Euro GmbH. Das ist nicht die BioNTech SE, die Muttergesellschaft, bei der alle Gewinne gelandet sind, sondern es ist dann letztendlich die Hülle, die gegebenenfalls verbleibt, so dass man sicherstellt, dass wenn eben der Staat tatsächlich auf die Idee kommen sollte, dann diese Haftungsfreistellungsvereinbarung zu kippen, weil nämlich solche Regelungen, dass auch bei Vorsatz entsprechend die Haftungsfreistellungsvereinbarung fällt, dann nicht greifen kann, weil sie eben ganz offenkundig gegen Ordre Public spricht, denn es ist belgisches Recht in diesem Vertrag vereinbart. Und soweit ich weiß, ist in jeder Rechtsordnung geregelt, dass man eben für Vorsatz Haftung nicht ausschließen kann. Und das tun sie aber hier in dem Fall. Vor dem Hintergrund könnte man also auf die Idee kommen, dann zu sagen, das gilt alles nicht. So, und die Konsequenz wäre dann wiederum, dass BioNTech Manufacturing GmbH, nicht die Muttergesellschaft, dann Insolvenz anmeldet und damit dann die Impfgeschädigten mit ihrem Titel einmal sozusagen wedeln gehen und nichts erhalten. So, das ist im Grunde genommen das Konstrukt, was man ist wie eine Bad Bank, was man aufgebaut hat. Und das muss man immer mit ins Kalkül ziehen. Diese Klagen werden für die Geschädigten nur so lange eben erfolgreich sein, wenn es dann tatsächlich zu Verurteilungen kommt, wie eben auch der Steuerzahler bereit ist, dort aus dem Haftungsfreistellungsvereinbarung auch Zahlung zu leisten. Sobald die eingestellt wird, gehe ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, gibt es Insolvenzantrag.
Das klingt doch so wie ein Hollywood-Streifen, wo eine Rechtsanwältin einen großen Pharmakonzern oder eine Versicherungsgesellschaft verklagt, die so Türgeschäfte gemacht haben mit irgendwelchen Krankenversicherungen und dann, als es dann ans Zahlen ging, war sie plötzlich insolvent. Julia Roberts war, glaube ich, in der Schauspielerin-Rolle. Wie hieß das nochmal? Malkovic, glaube ich, oder so ähnlich. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Das verringert jetzt auch nicht meinen Blutdruck, ehrlich gesagt. Also das, was Sie gerade erzählen. Das heißt also, wir haben hier einen ein durchkonjugiertes Konstrukt, was immer zum Nachteil des Impfgeschädigten ausgeht.
Genau, wir haben jetzt einen überbordenden Täterschutz. Wir haben geradezu eben eine Bundesregierung, die in allen Bereichen und über alle Ministerien hinweg mit den Impfherstellern und der dahinter stehenden Pharmaindustrie ins Bett steigt und gemeinsame Sache macht und kollusiv miteinander zusammenarbeitet, um dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Impfschadensfälle nicht zum Erfolg geführt werden und Impfgeschädigte sozusagen vor die Wand gefahren werden. Das ist letztendlich etwas, was man sich nie hat vorstellen lassen, dass der Staat aktiv gegen Geschädigte zu Felde zieht. Ja, und das wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass man die ganzen Einzelheiten, die zur Schädigung geführt haben, auf gar keinen Fall eben hochpoppen lassen möchte. Und da erhoffe ich mir natürlich auch sehr viel an Informationen aus den USA. Wir haben ja die ersten Anklagen strafrechtlicher Natur, die in den USA zugelassen worden sind, in Texas durch den Generalbundesanwalt Paxton unter anderem oder auch in Kansas. Und dort sind im Kern eben auch die irreführenden Informationen als strafrechtliche Sanktionsnormen des Bundesstaates Texas die Grundlage für die Anklageerhebung und die Irreführung der Bevölkerung mit dem therapeutischen Nutzen. Alles andere, was vorher schon mal kolportiert worden ist, sind interessanterweise auch fallen gelassen worden. Aber es sind ja letztendlich auch die Anspruchsgrundlagen, die wir hier in Deutschland geltend machen. Es ist ja nichts anderes. Wir sagen ja auch, ihr habt die Schutznormen im Arzneimittelgesetz verletzt. Ihr habt nicht entsprechend dem therapeutischen Nutzen entsprechend Informationen verbreitet. Den therapeutischen Nutzen gab es nicht. Vor dem Hintergrund hättet ihr nie dieses Produkt fertigen und in den Markt vertreiben dürfen. Vor dem Hintergrund habt ihr auch als Hersteller auszuschließen, dass durch das Produkt irgendein gesundheitlicher Schaden entstehen kann. So, das ist, was die Kausalität angeht, nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass dann bei Verletzung des Schutzgesetzes sich die Beweislast auch umdreht und der Hersteller ausschließen muss, dass die Verletzung des Schutzgesetzes eben nicht die zur Schädigung beigetragen hat.
Ich komme noch mal ganz kurz auf ein Thema zurück. Sie erwähnten vorhin SV40. Das ist ein das ist ein Virus eigentlich, ja, was in einem DNA-Vektor benutzt wird, um so eine Art C-Datenbank zu machen. Also das heißt, also ich vermehre in Bakterien mein Impfstoff, und dieser SV40 steht nicht nur im Verdacht, sondern davon ist bekannt, dass er Tumore erzeugt. Das heißt also, wir haben hier ein Problem bei der Impfstoffherstellung. Das heißt, hier wird sehenden Augens in Kauf genommen, dass die Leute, die jetzt über den verunreinigten Impfstoff, wo ja immer noch viel von diesem Vektor, also von diesem Plasmid drin ist, von der DNA, dass die also Tumorwachstum haben. Das sehen wir ja auch. Wir haben ja momentan relativ viele Fälle von so Turbokrebs, ja, was wir jetzt sehen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, da ist die Bundeswehr für die Chargenverteilung zuständig, also für die Kommissionierung und die Verteilung über Gesamtdeutschland. Wie ist denn das vor diesem Hintergrund zu bewerten? Ich dachte immer, die Bundeswehr darf im Inneren nicht eingesetzt werden. War da nicht was?
Ich habe es auch nicht verstanden, vor allem nachdem wir ja heute wissen, dass diese Tiefkühlung mit minus 70, minus 80 Grad, mit flüssigem Stickstoff scheinbar jedenfalls nie aus tatsächlichen Gründen erforderlich war, weil die mod-RNA, die in den entsprechenden Fläschchen enthalten ist, extrem stabil bleibt, auch völlig unabhängig von der Temperatur. Also Professor Kemmerer hatte gesagt, wir haben hier Sachen im Kühlschrank stehen oder auch draußen. Wir testen die Produkte, ob die nun gekühlt sind oder nicht gekühlt sind. Die haben nach wie vor die gleiche Wirksamkeit, auch nach Monaten und Jahren. Die sind extrem stabil deshalb scheint es jedenfalls eine der Fake News gewesen zu sein, die man erfunden hat, um eine Begründung zu finden, warum eben die Logistik nicht über das Arzneimittelvertriebsrecht und die Vertriebsweg und die Logistik der entsprechenden Apotheken gelaufen ist, sondern dann eben über die Bundeswehr, weil die sagen ja, wir können das, ne? Und dann läuft es zentral über Quakenbrück. Es gab jetzt noch mal eine, vor kurzem eben eine kleine Anfrage der AfD im Deutschen Bundestag, wo auch diese Frage eben dazu gestellt worden ist. Da haben die dann aber scheinbar die Frage falsch verstanden, denn die Frage sollte beantwortet werden, ob bis Mai 2022, als die Bundeswehr die Distribution übernommen hatte, tatsächlich verteilt worden ist. Und die Frage wurde aber so beantwortet, dass die Verteilung, wie sie jetzt ist, mitgeteilt worden ist, nämlich dass BioNTech direkt an die Bundesländer liefern würde und so weiter. Also ist eine sehr interessante Beantwortung dieser kleinen Anfrage. Ich schicke sie auch gerne nochmal eben mit rein.
Als Link.
Als Link mit rein, weil dort ganz, ganz viele Fragen auch aus meiner Sicht eben unzutreffend oder mit Halbwahrheiten beantwortet worden sind. Das bedarf nochmal einer eigenen Aufarbeitung. Ich will aber nochmal kurz den Bogen zurückschlagen. Wir haben mit SV40 eben gerade angefangen. Wir haben von Kevin McKernan ja eine sehr schöne Zusammenfassung der als Arbeit, was wie eingereicht worden ist. Aus den Pfizer-Files wissen wir, dass BioNTech und Pfizer dieses Plasmid nie den Behörden zur Kenntnis gereicht hat. Das heißt, sie haben nie mitgeteilt, ob das SV40 überhaupt in diesem Plasmid enthalten ist. Es sei aus Sicht von McKernan aktiv aus der Datenbank erst gelöscht worden, damit es eben nicht im Plasmidring in der Darstellung gegenüber der Behörde sichtbar ist. So, was sie aber genommen haben, ist ein Standardplasmid, das aus der Krebsforschung stammt und aus dem Gentherapieprogramm von Pfizer Inc. selbst. Das ist also ein Standardplasmid, was man zu allen möglichen Gentherapieaktionen nimmt. Warum Gentherapie in dem Segment? Weil das SV40 in der Gentherapie eine Funktion hat, die ist auch gut in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben. Nämlich sie ist das Transportmittel in den Nukleus.
Etwas, was immer behauptet wurde, das gibt es nicht, dass die DNA, also dass die RNA nicht als DNA im Nukleus landet.
Richtig, so. Und wenn ich jetzt ganz, ganz viele Plasmidringanteile oder Plasmidringe intakt habe, die über SV40 dann eben in den Nukleus geschickt werden, dann mag das eben noch nicht einmal eine Kontamination sein. Das ist jetzt mal eine böswillige Theorie, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle, sondern mag tatsächlich von Anfang an gezielter therapeutischer Nutzen sein. Denn woher kommt denn der Unterschied, dass Moderna mit Spikevax 100 Mikrogramm benötigt, um dort die Effekte zu erreichen und auch nicht ansatzweise wie bei BioNTech, die es mit 30 Mikrogramm erreichen, obwohl die Technologie absolut identisch ist. Sie benutzen beide Lipid-Nanopartikel, sie benutzen beide die gleiche Sequenzierung für die Produktion des Spike-Proteins MOD-RNA. Beide haben das Uracil-Uridin ausgetauscht durch N1-Methyl-Pseudouridin. Alles deckungsgleich. Also wo kommt der Unterschied her? Warum braucht der eine nur 30 Mikrogramm und warum braucht der andere 100 Mikrogramm? So, und wenn also dann so viel Spike auf einmal produziert wird durch die Zellen, dann wäre das verständlich, wenn SV40 drin ist und sich Plasmide in den Nukleus einbauen und von dort aus, genauso wie es eben bei den Vektorimpfstoffen ja auch der Fall ist, die eine DNA entsprechend auch beinhalten. Da habe ich dann eben die Adenovirushülle als Vektor, um dann eben die Information in den Zellkern zu transportieren und dann die Zelle umzuprogrammieren darauf, dass sie eben künftig Spike-Produzent ist. Und genau das mag auch der Grund sein, warum wir so viele Menschen sehen in Deutschland, die bis heute nach wie vor Spike-Produzenten sind und dass die Spike-Produktion jetzt auch nach 3 Jahren nicht einstellt. Wir haben zum Glück jetzt eben von Kevin McKernan auch die PCR dafür zur Verfügung gestellt bekommen. So, man kann es im Labor, MMD oder in moria.org testen lassen, ob dort eben das Plasmid und SV40 verbaut hat. Jedenfalls Fakt ist, die Behörden, die EMA, wusste darüber nicht Bescheid. Sie wurden erstmals, nachdem alle Sequenzierungen von Buchholz, von Kevin McKernan, von Kamera und so weiter, von König gemacht worden sind und veröffentlicht worden sind, erst dann wurde scheibchenweise zugegeben gegenüber der Zulassungsbehörde, was sie tatsächlich genutzt haben. So, und weil man jetzt ja nicht wollte, dass SV40 ein blödes Onkogen ist, erklärt man jetzt einfach ins Blaue hinein von Seiten des Herstellers, SV40 sei kein Onkogen.
Ja, das hatten wir schon bei Frau Ulrike Kämmerer im Interview. Ist unglaublich. Wir müssen zum Schluss kommen, leider. Ich habe aber noch eine wichtige Frage, und zwar, wie sieht's denn aus vor Gericht? Das heißt, Sie haben jetzt diese ganzen Geschädigten, die Sie vertreten. Wie sieht das aus? Sie haben beschrieben, schon im Vorgespräch, dass da sehr seltsame Situationen vor Gericht auftauchen. Und Sie sagten, dass Sie, wie drückten Sie das aus, dass Sie das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zuläuft, also verläuft? Können Sie das bitte mal genauer beschreiben, was Sie da vor Gericht erleben?
Ja, es geht ja um die unsägliche Interpretation des Nutzen-Risiko-Verhältnisses, das im Arzneimittelrecht eine Privilegierung des Arzneimittelherstellers vorsieht. Nämlich ursprünglich war das mal dazu gedacht, diese Norm, dass wenn man Kleinserien hat und dann auf einmal eben größerer Schaden entsteht und so weiter, der Hersteller vor überbordender Inanspruchnahme geschützt wird. Das war eigentlich so der Gedanke, der mit diesem Nutzen-Risiko-Verhältnis Einzug halten sollte. Das war der Schutzzweck. So, und dieser Schutzzweck wird ja jetzt schon ad absurdum geführt, weil der Hersteller ja selber 20,6 Milliarden Euro Gewinn deklariert. Und die gesundheitlich Geschädigten, die tatsächlich vor Gericht gezogen sind, lassen Sie es 1200 in Deutschland sein, im Grunde genommen eine sehr überschaubare Zahl ist, die man ohne weiteres regulieren könnte. Also dieser Schutzzweck gar nicht gegeben ist. Aber das viel Schlimmere ist, dort steht ein Tatbestandsmerkmal. Und das Tatbestandsmerkmal heißt Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft. Und Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft sind dort reingeschrieben worden, weil der Gesetzgeber erkennbar wollte, dass man die behördliche Genehmigungsentscheidung und überhaupt behördliche Bewertung durch ein Gegenstück, nämlich die Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft, kontrollieren wollte. So, und jetzt macht das Gerichte oder jetzt machen die Gerichte, die wegen eines positiven Nutzen-Risiko-Verhältnisses entscheiden, folgenden Trick. Sie sagen, wir nehmen eine Tatbestandsfiktion und sagen, in der endgültigen Genehmigung, Zulassung dieses Produkts, hier bei BioNTech 10.10.2022, müssen doch die Behörden im Vorhinein auch das Nutzen-Risiko-Verhältnis geprüft haben. Und weil die Behörden das ja geprüft haben, muss ja alles richtig sein, sonst hätten sie ja die Genehmigung nicht erteilt. So, dann werden im zweiten Schritt, das ist der erste Schritt, im zweiten Schritt werden dann die behördlichen Vorinstanzen wie die Empfehlung der CHMP, das ist einer der Beratergremien für die Zulassung unter anderem, die werden den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft, obgleich Bestandteil eben des Zulassungsverfahrens, gleichgestellt und nach Oberlandesgericht Koblenz sogar sämtlicher wissenschaftlichen Literatur überstellt. Das heißt, das OLG.
Was heißt das? Sagen Sie es mal für den Fußgänger. Was erleben Sie da gerade?
Also das Oberlandesgericht Koblenz sagt, da sind so heilige Wissenschaftler in dieser CHMP, die müssen ja so ein kompaktes und überbordendes Wissen gegenüber allen anderen draußen in der Wissenschaftswelt haben, dass sich schier das Oberlandesgericht nicht vorstellen kann, dass noch irgendjemand mehr wissen konnte als die Behörden selbst. Weshalb die medizinische Wissenschaft selber durch die Genehmigungsbehörde definiert sei. Und dadurch, dass eben zugelassen worden ist, ist klar, da braucht man keine anderen Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft, die wir lesen, mehr vorgelegt werden.
So. Wie viele Mediziner sind da bei denen, also wie viele Wissenschaftler?
Bei denen ja keiner, das sind ja Juristen.
Moment, wir reden von dieser Zulassungsbehörde. Also, Also die, auf die sich jetzt das Gericht bezieht, die sagen, die sind sowas von umfassend gebildet in diesem Themengebiet. Wie viele Fachleute haben wir da drin?
Sollen 27 aus 27 Ländern Europas drin sein, die jeweils ihre Repräsentanten in die CHMP entsenden, so auch unter anderem eben Repräsentanten aus dem Paul-Ehrlich-Institut, die dort sitzen. So, und die haben dieses überragende Wissen.
Aber Moment, die haben doch gar nicht selber geprüft. Ich weiß aus dem Interview mit den beiden Chemikern, dass das Paul-Ehrlich-Institut gar nicht selber geprüft hat, sondern das heißt also, die haben überhaupt keine eigenen Untersuchungsergebnisse vorliegen.
Nein, haben sie ja auch nicht.
Das Paul-Ehrlich-Institut. Wie ist das mit den anderen Ländern? Haben die eigene Untersuchungsergebnisse vorliegen oder
beziehen sie sich auch nur auf? Die zentrale Genehmigungsbehörde für ganz Europa ist das Paul-Ehrlich-Institut. Die EMA ist die beauftragende Behörde und da sie ja selber keine Prüfungsinstitute hat, bedienen sie sich der Prüfungsinstitute der jeweiligen Nationalstaaten, weshalb in diesem Fall für Comirnaty das Paul-Ehrlich-Institut beauftragt worden ist mit der Prüfung der Zulassung. Die Zulassung wurde vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft. Das Paul-Ehrlich-Institut ist Bock und Gärtner zugleich. Sie machen die Prüfung des Zulassungsverfahrens und sollen gleichzeitig die Arzneimittelaufsichtsbehörde sein.
Also es klingt ja unglaublich, dass das Gericht sagt jetzt, das Paul-Ehrlich-Institut hat solche Fachleute. Nee,
die CHMP.
Die CAMP, wo das Paul-Ehrlich-Institut auch Abgeordnete hinschickt.
Ja, genau. Aber
alle Abgeordneten dieses CAMP, also dieser europäischen Institutionen, die sie da haben, beziehen sich, was die Zulassung von Comirnaty, also von dem Pfizer-Impfstoff anbelangt, auf das Paul-Ehrlich-Institut. Wir wissen vom Paul-Ehrlich-Institut, dass die selber überhaupt keine eigenen Untersuchungen gemacht haben. Das heißt, die verlassen sich quasi auf den Pizzabringdienst mit dem Ergebnis von Pfizer. Das heißt, Pfizer sagt, unser Produkt hat jetzt folgende Spezifikationen und guck mal, wie toll das Produkt ist. Das Paul-Ehrlich-Institut kontrolliert nicht, sondern sagt, ja, das stimmt. Und jetzt sagt das Gericht, habe ich das richtig verstanden, das Gericht sagt jetzt, das Paul-Ehrlich-Institut hat den Gral der Weisheit, und zwar über allen anderen Forschern, die es da weltweit gibt. Die haben sämtliche Ergebnisse, die da vorliegen müssten, obwohl sie selber überhaupt keine Forschung betreiben. Und die Leute, die Forschung betreiben, und sie geben das jetzt als Rechtsanwalt in das Gericht rein und sagen, ich habe hier unabhängige Forschung, die sagt etwas ganz anderes. Und dann sagt das Gericht, das gucken wir uns gar nicht erst an, weil das Paul-Ehrlich-Institut hat aber gesagt, das. Ist das korrekt,
genau,
was Sie gerade sagen?
Das ist korrekt.
Das klingt doch jetzt nicht
die sagen nur, dass sie in der CAMP mehr sitzen als nur vom Paul-Ehrlich-Institut und weil eben noch 24, 25 Hanseln aus anderen Mitgliedstaaten mit auf die entsprechenden Paul-Ehrlich-Institutspapiere geguckt haben. Deshalb haben sie alles umfassend geprüft. Sie sind auch der wahrscheinlich rechtsirrigen Ansicht, dass die verpflichtet werden, die gesamte medizinische Wissenschaftsliteratur zu lesen. Ich habe das nirgendwo entdecken können, wo das Verpflichtung eben im Rahmen des Zulassungsverfahrens wäre, sämtliche existente wissenschaftliche Literatur zu dem Bereich zu lesen. Wir haben ja eine eigene Veröffentlichungsdatenbank, die nur für die Covid-Impfstoffe errichtet worden ist, mit über 3600 Publikationen, in der Zwischenzeit auch mittlerweile gut sortiert. So dass man im Grunde genommen eigentlich kaum erwarten kann, dass jemand 3600 Publikationen gelesen haben kann. Ja.
Okay, also das, was Sie sagen, es klingt vollkommen unglaubwürdig. Also muss ich ganz ehrlich, also jetzt, wenn ich jetzt ein normaler Fußgänger wäre, würde ich sagen, deutsche Gerichte würden sowas nicht machen. Das kann ich mir in irgendeinem südafrikanischen Staat vorstellen oder sowas. Welche Richter sagen denn sowas? Wer ist denn das, der sowas in sein Urteil reinschreibt oder so eine Urteilsbegründung gibt?
Also es ist im Kern eben das Oberlandesgericht Koblenz, die haben damit angefangen und die sagen, Wissenschaft wird definiert durch einen Teil.
Welcher Richter war das? Welche Richter waren das?
Ich habe die Namen ja auch veröffentlicht. Ich bin sonst kein Freund davon, Gerichtsschelte zu machen. Das machen Anwälte typischerweise nicht, da man sich ja häufiger wieder sieht. Aber die Entscheidung des Oberlandesgericht Koblenz habe ich sehr breit auf X auch mit den Namen der Richter veröffentlicht. Kann jeder entsprechend nachlesen.
Genau.
Aber auf jeden Fall die Konstruktion zu wählen, zu sagen, die Behörden haben immer recht und weil ich sage, sie sind vor allem die CHMP eben gottgleich, dann kann sozusagen, sind alle anderen Wissenschaftler, die irgendwas jemals publiziert haben, sind Makulatur, die muss man sich nicht mehr ansehen. Ich finde das vor allem deshalb sehr wahnsinnig sportlich, wenn man sich mal ansieht im Verhältnis dazu.
Sportlich,
ja. Ja, das ist sportlich deshalb, was mit Richter Detmers passiert ist, dem ja gerade in Bezug auf die Nichtverwertung anderer sachverständiger Meinungen und der Vorbefasstheit in eine bestimmte Richtung der Strick zur Rechtsbeugung gedreht worden ist.
Ja.
Ja, das genau an diesem Grat wandert man da gerade lang und bettelt quasi darum, einmal feststellen zu wollen, Ob nun das Tatbestandsmerkmal Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft, das erkennbar die Zulassungsbehörden und deren Entscheidungen überprüfen lassen sollte, dahingehend auszulegen ist, dass es das Gegenteil ist. Es sind die Behörden, die sagen, was richtig und was falsch ist. Und so kommen alle Entscheidungen zustande. Nur auch für die Geschädigten, die draußen eben zusehen, damit man eben sich im Klaren darüber ist. Es ist dann in dieser Konstellation egal, was ich zu den gesundheitlichen Schäden vortrage. Es ist egal, was ich an eigener wissenschaftlicher Literatur vortrage. Ich brauche auch gar nichts vortragen. Ich brauche nur die rote Karte vorgehalten bekommen und sagen, hier, ihr wisst doch, wir sagen, Behörde hat immer recht, positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Geht nach Hause, legt euch gehackt. Bei uns gibt es nichts. Wir schützen hier die Pharmaindustrie, so wie wir das eben machen sollen.
Ja, also das, was Sie gerade beschreiben, ist unfassbar. Also das kann man gar nicht anders in Worte fassen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Und das heißt, wir sind jetzt am Ende mit so einer Hiobsbotschaft, die Sie da gebracht haben. Also, Sie sagten ja, dass andere Gerichte anders urteilen als jetzt zum Beispiel das Oberlandesgericht in Koblenz. Das heißt also, was würden Sie denn jetzt Geschädigten raten, wenn sie gerichtlich gegen ihren Schaden vorgehen wollen oder vielleicht gerichtlich erwirken wollen, dass sie da irgendeine Entschädigung für kriegen?
Ja, ich würde die Zuversicht nicht aufgeben. Ich halte das da so eher wie Martin Luther. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich morgen noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Denn das Gesetz hat klare Tatbestandsmerkmale. Und ich zähle einfach darauf, dass es viele Juristen gibt, die immer noch Spaß an ihrem Beruf haben und der Anwendung des Rechts. Und sobald die Anwendung des Rechts stattfindet, werden auch die Geschädigten zu ihrem Recht kommen.
Sind Sie denn vernetzt, zum Beispiel in die USA? Haben Sie da irgendwelche Connections, dass Sie da sagen können, ich bekomme da vielleicht Hilfe oder sowas in Richtung?
Ja, die USA sind noch weiter hinten dran, was die Klagen anbetrifft, als wir selbst. Also ich kenne die Klage vom Kollegen Renz, die hat er mir geschickt, was er geschrieben hat, ist es eben auch, geht nochmal in eine ganz andere Richtung vom Ansatz her. Ja, und ansonsten Class Actions und so weiter gibt es ja alle nicht, weil der pharmazeutische Hersteller in den USA auch einen überbordenden Schutz genießt. Weshalb die Juristen auch dort relativ erstmal ernüchternd und resigniert sind, was die Geltendmachung von Ansprüchen anbetrifft.
Herr Ulbrich, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Einsicht, für diesen ausführlichen Einblick in die Juristerei. Rund um das Thema sogenannte Covid-Impfungen, die ja, wie ich es vorhin schon sagte, eigentlich Genmanipulationen sind. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, lieber Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass man das verbreitet, weil da viele neue Informationen drin waren. Sie haben gemerkt, ich selber hatte einige Stellen und war doch erschüttert über diese Details, die ich noch nicht kannte. Dann nutzen Sie dafür zum Beispiel die sozialen Medien, also die da wären Twitter, jetzt Getter, jetzt X und oder auch Getter, Sie können auch Telegram dafür nutzen. Welche Medien das genau sind, das finden Sie bei uns auf der Homepage apolut.net und dort finden Sie auch Spendeninformationen. Wenn Sie also den einen oder anderen Euro für uns übrig haben, vielleicht denken Sie auch mal eine Dauerweisung nach, dann schauen Sie mal auf apolut.net nach. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.